Taxpod, der Steuerpodcast.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Taxpod. Wir beschäftigen uns mal wieder mit einem unserer Lieblingsthemen, der Besteuerung von Immobilien. Und zwar haben wir hier ein Potpourri zusammengestellt für den heutigen Tag. Vielleicht mal strahlen wir es auch in zwei Sendungen aus, wenn wir es hier nicht in der Zeit schaffen. Wir wollen ja hier keine langen, ewig langen Podcasts mehr machen. Und wir werden durch verschiedene Themen des Grunderwerbsteuerrechts durchgehen, die in der letzten Zeit, auch in der jüngeren Vergangenheit, sich angesammelt haben. Wir sind heute zu dritt. Mit uns zusammen sitzen hier virtuell Jens. Hi Jens.
Hallo Götz.
Und Michael Josten, ein Kollege aus unserem Team. Und Jens, du musst was zu Michael gleich noch sagen, unserem Grunderwerbsteuer-Profi. Hi Michael, schön, dass du da bist.
Hallo Götz, hallo Jens, schön, dass ich dabei sein darf und mich mit euch über diese Themen, die spannenden Themen hier austauschen darf.
Genau, müssen wir erstmal noch sehen, ob wir uns darüber freuen, wir werden das gleich ja sehen. Michael ist jedenfalls jemand, der bei uns im Team ganz tief in diesen Grunderwerbsteuer-Themen steckt und ja, ich habe mittlerweile das Gefühl, eigentlich ist man in der Grunderwerbsteuer am sichersten unterwegs, wenn man sie nicht auslöst. Ja, und sich auf irgendwelche Begünstigungsvorschriften wie 5, 6, 6a irgendwie so nicht verlassen kann. Aber da wird der Michael gleich was dazu sagen. Und meine Hoffnung wäre natürlich trotzdem, Michael, dass unsere Hörer im Nachgang zu diesem Podcast ein bisschen klüger sind und nicht total verunsichert. Ja. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man einfach auf aktuelle Entwicklungen hier einfach mal hinweist. Ja, auch bestimmte Dinge, ja, die in der Szene so rumgehen, also wie zum Beispiel die großen Sorgen um das MOPEC, was ist dann ab nächstem Jahr, sind die 5, 6 noch anwendbar, wird vielleicht durch die Änderung des Gesetzes, werden Sperrfristen gerissen aus 5, 6, ja, ich habe da eine persönliche Meinung dazu und Herr Professor Henrich, sehen wir hier mit der Tonspur, die wir gleich einspielen, hat die auch und die ich jetzt uneingeschränkt teile. Ja, wir werden sprechen über die Frage der Zurechnung von Grundstücken, da hat sich ja die BfH eingelassen und auch da muss man sagen, das erschließt sich nicht vollständig, ja, dem stringent und normal denkenden Juristen. Also da ist schon, geht die Grunderwerbsteuer schon wirklich eigene Wege und da wirst du uns ein bisschen durchführen. Auch die Frage Problematik, Signing, Closing, was muss man machen, wie muss man sich eigentlich prozedural verhalten, da gehen wir ein. 6a Grunderwerbsteuergesetz, da hat sich der BfH zugeäußert. Gibt jetzt auch dazu Erlasse, das werden wir uns anschauen. Also wer ist eigentlich herrschendes Unternehmen? Kann ein herrschendes Unternehmen durch die Gruppe wandern? Kann man eigentlich den 6a überhaupt noch anwenden? Und dann ein paar kleinere Themen. Ja. Also das klingt jetzt erstmal wenig. Wir werden gleich sehen, das ist schon einiges, über das wir da sprechen. Und ja, ich würde sagen, starten wir einfach, Götz, und vielleicht spielen wir einfach mal die Tonspur ein, die wir eben, die du aufgenommen hast gestern Abend mit Professor Henrichs. Und dann können wir dann da starten an der Stelle.
Lieber Professor Henrichs, wir freuen uns, dass Sie die Zeit sich genommen haben für ein Statement für unseren Taxpod. Der 1.1.2024 naht, das MOPEC kommt, damit auch die Ersetzung des Gesamthandsvermögens der Personengesellschaften durch das sogenannte Gesellschaftsvermögen. Und damit wird zugleich die Frage virulent, ob die Paragraphen 5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz, die ja ausdrücklich auf das Gesamthandsvermögen abstellen, nach diesem Zeitpunkt weiterhin Anwendung finden werden oder vollständig leer laufen werden. Sie haben sich ja schon sehr frühzeitig mit den Auswirkungen des Mauracher Entwurfs und des MOPEC auf die Steuergesetze beschäftigt, nämlich in Ihrer Position als Mitglied und Sprecher des Arbeitskreises Bilanzrecht der Hochschullehrer Rechtswissenschaft. Und aus dem Grund bin ich ganz besonders dankbar, dass wir hier mal Ihren Take und Ihr Statement auf die eingangs angesprochene Frage einfangen können.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, zu dieser Frage auch Stellung nehmen zu dürfen. In der Tat war die Aufregung und ist noch die Aufregung über etwaige ungewollte steuerliche Nebenwirkungen des MOPEC ja groß, bis hin dazu, dass ein gesellschaftsrechtlicher Kollege im Vorfeld davor warnte, das könne die größte Steuerreform aller Zeiten für Personengesellschaften sein, weil damit dem steuerlichen Transparenzprinzip der Boden entzogen würde. Und was da alles im Vorfeld sonst noch Drohungen oder an befürchteten Nebenwirkungen aufgebaut worden ist. Meines Erachtens ist das alles halb so wild. Man muss nämlich bei der Beurteilung der Frage, ob das MOPEC nun steuerliche Nebenwirkungen hat, zwei Fragen scharf auseinanderhalten. Die erste ist, ob das MOPEC eine neue Auslegung der geltenden Steuergesetze veranlasst, also gewissermaßen Auslegung de lege lata hat. Und zweitens, ob das MOPEC das Koordinatensystem für die Legitimation rechtsformabhängiger Steuervorschriften de lege ferenda verschoben hat. Die erste Frage ist meines Erachtens klar zu verneinen und die zweite, die ist diskutabel, darüber kann man sicherlich sprechen. Warum ist die erste Frage also Auswirkungen auf die Auslegung des geltenden Steuergesetze, warum ist die zu verneinen, also keine Auswirkung? Zunächst mal ausweislich der Materialien zum MOPEC wollte der Gesetzgeber ja einstweilen keine Änderung bei der steuerlichen Beurteilung von Mitunternehmerschaften. Das ist wirklich in der Regierungsbegründung ganz unmissverständlich klargestellt. Und will man jetzt den Materialien zu neuen Gesetzen nicht jede Bedeutung für die Auslegung absprechen, dann muss der Rechtsanwender diesen klar geäußerten Willen des historischen Gesetzgebers beachten. Bisweilen wird dagegen eingewandt, der Gesetzgeber des MOPEC sei ja der Handelsgesetzgeber gewesen, nicht der Steuergesetzgeber, und daher seien Motive zum MOPEC für die Auslegung des Steuerrechts unbeachtlich. Das springt aber zu kurz, denn es gibt ja tatsächlich nur einen Gesetzgeber und der hat sich eben bezogen auf das Steuerrecht in den Materialien zum MOPEC eindeutig geäußert. Im Übrigen ist das nicht nur ein geäußerter Wille des historischen Gesetzgebers, sondern der kommt auch im Gesetzestext selbst klar zum Ausdruck. Die Steuergesetze, die wurden ja durch das MOPEC einstweilen eben gar nicht geändert. Weder wurde der 15 noch wurde der, also 15 ESTG noch 1 KSTG und eben auch 5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz wurden nicht geändert. Nun ist dort allerdings in 5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz von der Gesamthand die Rede, während das Zivilrecht der Personengesellschaften hinsichtlich der Vermögenszuordnung die Gesamthand jetzt nicht mehr erwähnt, sondern zutreffend vom Vermögen der Gesellschaft spricht, so der 713 BGB neue Fassung. Aber das ist auch kein Grund. Die 5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz sind weiterhin geltendes Recht. Das ist also kein Grund, dieses geltende Recht nicht mehr anzuwenden. Vielmehr ist jetzt der Begriff der Gesamthand im Sinne dieser 5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz auszulegen. Und die Auslegung nach dem historischen Willen und nach dem Telos ist, dass das im Sinne von rechtsfähiger Personengesellschaft auszulegen ist. Und die ebenfalls dort bei 5 und 6 verwendete Formulierung, soweit der Anteil des Einzelnen am Vermögen der Gesamtheit Beteiligten, so heißt es dort im Gesetz, das ist künftig im Sinne zu verstehen, soweit der Gesellschaftsanteil des einzelnen Beteiligten seinem Bruchteil am Grundstück entspricht. Dieses Verständnis ist nicht einmal Rechtsfortbildung, sondern systematisch-teleologische Auslegung. Und selbst wenn man sagen würde, naja, das ist dann doch den Wortlaut ein bisschen arg ausgereizt und deswegen schon keine Auslegung mehr, sondern schon Rechtsfortbildung, dann wäre es jedenfalls eine zulässige Rechtsfortbildung, methodisch also tadellos, weil das eben dem Plan des Gesetzes entspricht. Kurzum, für 5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz bleibt einstweilen alles beim Alten. Die diesbezügliche Aufregung ist da unbegründet. Eine andere Frage ist, ob sich durch das MOPEC die Koordinaten für die Legitimation rechtsformspezifischer Sondervorschriften für Personengesellschaften verschoben haben, für solche rechtsformspezifischen Sondervorschriften, die auf dem Transparenzprinzip beruhen. Das sind aber Überlegungen de lege ferenda. Da würde ich in der Tat meinen, da müssen wir künftig neu nachdenken. Die Legitimationsbasis für eine transparente Besteuerung der rechtsfähigen Personengesellschaften war schon vor Inkrafttreten des MOPEC dünn, denn diese tradierte Vorstellung, dass das Gesellschaftsvermögen bei UHG, KG und den anderen rechtsfähigen Personengesellschaften kein echtes Gesellschaftsvermögen sei, und sich auch aus 124 HGB, der das ja nun eigentlich sehr deutlich zum Ausdruck brachte, dass ich daraus keine Rechtsträgerschaft der Gesellschaft ergebe, weil diese keine juristische Person sei. Das alles war gesellschaftsrechtsdogmatisch schon seit langem, wie Carsten Schmidt es so schön formuliert hat, als Schwindel entlarvt. Und diesem Schwindel hat das MOPEC nun jetzt mit der Klarstellung nur noch äußerlich ein Ende bereitet. Daher sind so rechtsformspezifische Vorschriften, die auf dem Transparenzprinzip beruhen, problematisch in der Legitimation. Aber nochmals, das ist eine rechtspolitische Ebene. Darüber kann man de lege ferenda diskutieren. An der Auslegung der geltenden 5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz, darauf hat diese rechtspolitische Diskussion keinen Einfluss.
Lieber Professor Henrichs, vielen, vielen Dank für das Statement. Das ist zugegeben Wasser auf meine Mühlen.
Ja, in der Tat, vielen Dank für diese, ich nenne es mal, goldenen Worte von Professor Henrichs, der einfach mal hier bestätigt, so wie das zu verstehen ist, nämlich die große Sorge, das Gesamthandelsprinzip wird abgeschafft und damit sind mit Wirkung ab dem 01.01.2024 die Paragraphen 5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz nicht mehr anwendbar, weil es die Gesamthand so nicht mehr gibt. Das ist natürlich einfach unserer Auffassung nach unzutreffend und da wird halt momentan wirklich eine Panik am Markt verbreitet, die natürlich einerseits verständlich ist, der Berater muss auf Risiken hinweisen. Andererseits muss man auch mal sehen, dass da einfach ignoriert wird, dass das Grunderwerbsteuerrecht auch ein bisschen eigen tickt. Das muss nicht zwingend dem Zivilrecht folgen. Wir können den Gesamthandelsbegriff da auch einfach eigenständig auslegen und so wie Herr Professor Henrichs das gemacht hat, das kann ich gar nicht besser darlegen. Das ist einfach von Herrn Professor Henrichs ja hier super zutreffend beschrieben worden, dass da viel Aufregung um nichts ist. Much ado about nothing. Das wird weder dazu führen, dass die Paragraphen 5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz nicht anwendbar sind, noch wird es zu einem automatischen Sperrfristverstoß kommen, so meine These.
Das hat ja nochmal eine andere Dimension. Das ist ja unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten kaum denkbar. Man sagt, wir haben hier in der Vergangenheit ein 5-6 Grunderwerbsteuergesetz realisiert, jetzt wird das Zivilrecht geändert und dann werden uns nachträglich die Sperrfristen um die Ohren gehauen.
Ja, Götz, aber da muss man ja vorsichtig sein. Ja, also ich meine, wir wissen ja alle, dass ich auch diese Auffassung hier nicht vertrete, dass durch diese Gesetzesänderung auch nur irgendwas geschieht. Ja. Und vielleicht auch da nochmal einhakend, auch zu dem, was der Henrichs gesagt hat. Die 5-6 sind ja auch wirklich schon ein bisschen alt, muss man sagen. Und auch Zwischenzeit hat sie sich ja auch bei der Auslegung auch des Zivilrechts, auch des Gesellschaftsrechts auch einiges getan. Wir erinnern uns aber zu der Frage, sind eigentlich so Personengesellschaften rechtsfähig? Ja, da hat sich ja auch ein bisschen was getan in der Vergangenheit. Ja, auch so wie es Carsten Schmidt auch immer eigentlich gesagt hatte, ja, das war ja auch bestritten. Und nur weil die Rechtsfähigkeit plötzlich durch Gerichte, durch den BGH entschieden wurde, da hat ja auch niemand gesagt, jetzt ist plötzlich das Gesamthandsvermögen weg, weil da ist eine Rechtsfähigkeit. Ja, das, wenn man ehrlich ist, stand das ja schon in gewissem Widerspruch. Ja?
Ja, dadurch, dass das MOPEC ja nur kodifiziert, was Arge Weißes Ross 2001 gesagt hat, hätte man sich eigentlich in 2001 fragen müssen, ob da die 5 und 6
so ist das, sind. So ist das. Und deswegen ist das wirklich abwegig. Und man muss sagen, dass ich glaube auch, dass irgendwie, weiß ich nicht, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass da Berater am Werke sind, um hier die Welt ein bisschen verrückt zu machen, muss ich auch sagen. Michael, wir haben ja einige Fälle auch, grunderwerbsteuerliche Fälle auch mit der Finanzverwaltung diskutiert und das war ganz witzig, die kamen jetzt zurück und haben gesagt, wir selbst wären ehrlich gesagt gar nicht darauf gekommen, sondern da haben uns erst Berater drauf gebracht und weil die alle durch die Lande rennen und Stimmung machen, müssen wir irgendwie uns damit beschäftigen. Also da muss ich sagen, das war schon interessant.
Ja, das
gleich,
genau.
Gleichwohl muss man sagen, sind wir in einer Situation, wo der Gesetzgeber ja vermutlich nicht reagieren wird bis dahin. Uns läuft ja auch die Zeit weg. Wir haben diese Unsicherheit im Markt, einfach aufgrund der Stimmen, die existieren. Wir haben jetzt ja ganz kürzlich, letzte Woche, die kleine Anfrage auch noch an die Bundesregierung, die nicht in irgendeiner Form produktiv beantwortet wurde, sondern da würde man sich noch Gedanken drüber machen. Also so richtig unsere und Professor Henrichs Auffassung sein mag, ist natürlich die Unsicherheit trotzdem nicht ganz wegzunehmen.
Aber lass mich ganz kurz noch was sagen zu der Frage, kann durch eine Gesetzesänderung jetzt hier, können dort Sperrfristen verletzt werden. Und mich erinnert die Debatte ja an ertragssteuerlichen internationalen Kontext. Ja, wir erinnern uns alle daran, dass das Doppelbesteuerungsabkommen mit Spanien und die Einführung einer Immobilienklausel, die wir vorher nicht hatten, ja, das war das, ich glaube 2013, das ist noch gar nicht so lange her, wo die Finanzverwaltung tatsächlich glaubte, dass durch die Beschränkung des Besteuerungsrechts, die ja unstreitig dadurch geschah, durch den Abschluss eines DBA, ja, da glaubte man tatsächlich, dass dort letztlich eben eine Wechselungsbesteuerung ausgelöst werden konnte. Ja, was natürlich hier unsere Mandanten mächtig verwirrt hat, weil die gesagt haben, hier ist niemand weggezogen. Ja, also wir haben nichts getan. Und wenn der Gesetzgeber hier irgendwie aktiv wird durch ein DBA und den Abschluss eines DBA, ist ja am Ende aller Tage nichts anderes als ein Gesetz, dann kann es da nicht zu einer Entstrickung kommen. Und es gibt ja auch schon erste Entscheidungen der Gerichte dazu, die gesagt haben, genau so ist das. Ja, da gehört einem ein aktives Tun, ja, was Finales mit dazu. Und durch das Handeln des Gesetzgebers können hier keine Sperrfristen verletzt werden. Also da würde ich mich relativ sicher fühlen. Aber ungeachtet dessen, Michael, ihr habt natürlich recht, wenn der Gesetzgeber hier nicht agiert, wird da eine Unsicherheit bleiben. Und man wird sich natürlich fragen, können wir dann eigentlich noch in Anspruchnahme der 5-6 ab nächstem Jahr strukturieren. Ne?
Aber wir können natürlich auch noch differenzierter betrachten und sagen, naja, für Altfälle vor Bekanntwerden des MOPEX, für die gibt es Vertrauensschutz. Und alle, die wussten, dass irgendwann das MOPEX kommt und dann trotzdem noch sich auf den 5 und 6 verlassen haben, die wussten ja, dass sie irgendwann vielleicht die Sperrfrist reißen werden. Na, das kann man ja vielleicht auch noch auf die Spitze treiben und da mit Blick auf Vertrauensschutz differenzieren.
Aha. Und was ist da maßgeblich? Die erste Lesung im Bundestag?
Oder als erstes Mal Berater durch die
Lande gezogen. Ja, genau. Also das wäre ja völlig wahnsinnig.
Ja, genau, oder wie ist das Bundesverfassungsgericht jetzt entschieden hat, im Grunde, wenn der erste, was war das, der Regierungsentwurf draußen ist? Also, dass dann
Ich glaube, Michael, das kann man machen, wenn man ein Gesetz hat, was tatsächlich eine Änderung produziert, aber dieses hier ist ja ein Gesetz, bei dem wir gerade darüber diskutieren, ob es eine Änderung überhaupt ausgelöst hat und wo man eigentlich mit besseren Argumenten sagen muss, es hat keine Änderung ausgelöst.
Ich wollte den Wahnsinn auf die Spitze treiben und zeigen, wie absurd diese Diskussion eigentlich ist, die hier geführt wird.
Ja,
aber ich glaube, da können wir da eigentlich auch einen Haken an das Thema machen. Ich glaube, was man unseren Hörern vielleicht mitgeben sollte, ist natürlich schon, also wer im Grunde überlegt, mit Personengesellschaften hier noch was zurückzustrukturieren, auch im Bereich Familienunternehmen oder Personen, die halt überlegen, ihre Immobilien auf Personengesellschaften zu übertragen, aus verschiedensten Gründen, denen würde man doch wahrscheinlich raten, das noch in diesem Jahr zu tun, wissend, dass das Risiko da vielleicht der Nachbehaltungsfristen besteht, das würde ich aber für überschaubar halten. Ja, ich selbst würde das jedenfalls so machen und die Immobilien dann jetzt noch übertragen und dann das nicht aufs nächste Jahr verschieben.
Oder Eigentümer von landwirtschaftlich verpachteten Flächen, die noch rechtzeitig der Bewertungsänderung entrichten.
Ja, Götz, das musst du erklären. Das kannst du hier nicht einfach so im leeren Raum stehen lassen und alle Leute fragen sich, wovon redet der da eigentlich?
Ja, man kolportiert ja, dass eine versteckte Rechtsänderung eingetreten ist für die Bewertung landwirtschaftlicher Flächen, die verpachtet sind, dass die eben als solche nicht unter das begünstigte Regime fallen. Der Quickfix an der Stelle ist natürlich denkbar, hier ein echtes Betriebsvermögen mit allen Konsequenzen, die das auch haben kann, auch negativen Konsequenzen, um auf jeden Fall hier in begünstigtes Vermögen auch zu kommen.
Genau. Was,
für abschaffsteuerliche
Zwecke. Was er damit meint, ist natürlich, dass man dann eben eine Personengesellschaft nimmt, vielleicht eine GmbH und KG, wo wir dann eben Betriebsvermögen hätten. Ne?
Ja, dann das war uns wichtig, dass wir da mal drüber sprechen und auch mal unsere Meinung hier so klar kundtun können, um hier der Diskussion vielleicht auch einen entsprechenden Schub in die richtige Richtung zu geben. Nächstes Thema. Große Freude. Die Zurechnung von Grundstücken. Ja, das ist wirklich ein ziemlicher Aberwitz. Da ist eben Bewegung reingekommen in die Situation durch ein Urteil des Bundesfinanzhofs vom 1. Dezember 2021, 2R44/18. Und gab es auch noch nachlaufende Statements. Man kann sich fragen, also im besten Fall mal konkretisierende Statements in nachlaufenden Urteilen vom 14. Dezember 2022, 2R40/20 und 2R33/20. Und vielleicht, Michael, willst du an der Stelle mal ausholen, wo kommen wir da eigentlich her? Was ist überhaupt das Problem? der Grundstückszurechnung. Also vielleicht kannst du auch mal das Thema Mehrfachzurechnung und Finanzverwaltungsansicht andippen, um dann hier mal auf die Entscheidung des BFH einzugehen.
Ja, absolut gerne, Götz. Also wo kommt das eigentlich her, das Thema Zurechnung von Grundstücken? Das kommt erstmal daher, dass natürlich das Grunderwerbsteuerrecht nicht Anteilsübertragungen besteuert, weil es eben Grunderwerb besteuern soll. Und auch wenn sich der Gesetzeswortlaut teilweise so liest, als würden da Anteilsübertragungen besteuert, so wird doch einfach diesen Anteilsübertragungen ein fiktiver Grundstückserwerb zugrunde gelegt. Das wird also einfach so getan, als würde ein Grundstück übertragen, und diese Grundstücksübertragung, die fiktive, die löst dann die Grunderwerbsteuer aus. Ja, und davon ausgehend kam man dann zu dem Schluss schon vor langer, langer Zeit, dass dieses Gehör zum Vermögen einer Grundstück einfach nicht zivilrechtlich zu verstehen ist, sondern im grunderwerbsteuerlichen Sinne. Dann hat man echt lange Zeit gar nicht so die Beachtung zugemessen, wie es halt in den letzten Jahren so die Entwicklung dann genommen hat. Die Finanzverwaltung hat daraus dann erstmal gelesen, naja, es gibt eine Mehrfachzurechnung von Grundstücken, dann gab es sogar eine OFD-Rheinland-Verfügung, dass wenn dann so eine Mehrfachbesteuerung ausgelöst werden kann, dass es auf den zivilrechtlichen Rechtsträger vorrangig ankommt. Also alles gar nicht so schlimm. Ja?
Nee, sorry, ich wollte gerade nur darauf hinweisen, was für ein Aberwitz eigentlich so eine Mehrfachzurechnung bedeuten kann, falls das jemandem nicht klar ist. Also dass man sagt, wenn ein Grundstück mehreren Rechtsträgern zugerechnet wird eigentlich, dann führt das dazu, dass im Ergebnis derselbe Rechtsvorgang zweimal Grunderwerbsteuer auslösen kann. Das ist ja wohl auch nicht gemeint, aber das wäre die Konsequenz der reinen
Lehre. Ja, absolut, da gebe ich dir völlig recht. Und es gab auch mal ein Seminar, und da wurde auch eine Vertreterin des BMFs angesprochen. Bedeutet das, dass man bei 10-stöckigen Strukturen auch 10-mal Grunderwerbsteuer auslöst? Und wenn ich das richtig im Kopf habe, war die Antwort, ja, das bedeutet das. Und das ist natürlich, wie du sagst, einfach völlig abwegig, dieser Gedanke. Naja, auf jeden Fall wollte der BFH dann eigentlich mit diesen Dingen aufräumen und da ein bisschen Klarheit reinbringen, und hat dann gesagt, naja, erstmal wird das Grundstück nur oben in mehrfachstöckigen Strukturen zugerechnet, wenn der oben der Gesellschafter diese Anteile auch grunderwerbsteuerbar erworben hat. Soweit, so gut. Das ist ja schon mal gut. Bestandsstrukturen mit Gründungsgesellschaften und so können also oben keine Zurechnung auslösen. Das kann man da schon mal auf jeden Fall mitnehmen.
Soll heißen, also eigentlich gehört ein Grundstück der Gesellschaft, aber wenn vorher eine Anteilsvereinigung zum Beispiel stattgefunden hat, die grunderwerbsteuerlich fiktiv zu einem Erwerb des Grundstücks durch den Gesellschafter geführt hat, dann ist ab dann die Zurechnung des Grundstücks eben beim Gesellschafter und nicht mehr
genau,
bei der Gesellschaft.
Genau, absolut zutreffend. Und da hat man sich natürlich gefragt, ist das Grundstück jetzt auch unten raus für grunderwerbsteuerliche Zwecke? Und dann hat der BFH hier relativ klar gesagt, dass das Grundstück eben in diesem Falle nicht mehr zum Vermögen der Gesellschaft gehört. Also wir haben ein Auseinanderfallen zwischen zivilrechtlichem Eigentümer und grunderwerbsteuerlichem Eigentümer, nenne ich sie jetzt mal platt. Auch wenn das natürlich nicht der richtige Sprech ist. Ne? Das hat natürlich massive Konsequenzen, auch verfahrensrechtlich. Ne? Wer stellt eigentlich bei Folgeumstrukturieren den Antrag auf verbindliche Auskunft? Ne? Da kannst du halt auch einfach mal ganz schnell daneben liegen. Wer macht die Anzeigen im Sinne des Grunderwerbsteuerrechts? Das ist natürlich jetzt schon mal eine Frage, die man sich stellen muss. Was für mich noch viel interessanter ist, ist eigentlich die Frage, was passiert eigentlich jetzt, wenn ich diese 100% Beteiligung mit dem Grundstück zivilrechtlich unten drin übertrage?
Ja, ich glaube, da muss man sich ja im Ausgangspunkt erstmal fragen, wie es da reingekommen ist. Ja? Also dass letztlich, wenn es unten direkt reingekommen ist, dann würden wir sagen, kein Problem, wir haben es unten. Aber wenn ich dann schon, wie du schon sagtest, mal ein 1-3 produziert habe, dann ist ja das oben das Grundstück beim Gesellschafter. Und die Frage, die du ja stellst, Michael, ist, was ist eigentlich, wenn ich diesen Anteil jetzt weiterverkaufe und in dem Anteil oder dem Vermögen der Gesellschaft ist ja letztlich nur noch das zivilrechtliche Eigentum und nicht mehr das grunderwerbsteuerliche Eigentum. Und da kann man sich natürlich fragen, was bedeutet das eigentlich? Ja? Kann ich jetzt diese Anteile so übertragen, ohne Grunderwerbsteuer auszulösen? Ja, wäre ja eigentlich nur konsequent, ja.
Absolut zu treffen, das wäre konsequent. Und gelöst bekommt man das entweder mit einer Mehrfachzurechnung, gelöst bekommt man das auch gegebenenfalls, indem man irgendwie differenziert in den Zeitpunkt, in dem wir uns entschließen, die Anteile zu übertragen. Rutscht das Grundstück wieder runter, zum Beispiel im Zeitpunkt des Signings.
Was heißt ja eigentlich lösen? Also bei dir heißt ja Lösung offensichtlich, dass dieser zweite Vorgang auf jeden Fall besteuert werden muss.
Ja, oder man sagt, der wird einfach nicht besteuert. Also was ich ja noch im Konzern befürworte, dass ich sage, ja super, ich kann da unten wie wild umstrukturieren. Ich brauche mir über das zivilrechtliche Eigentum in der Gesellschaft gar keine Gedanken zu machen. Aber tatsächlich frage ich mich, was ist, wenn der Anteil an einen fremden Dritten geht? Ne? Das kann eigentlich nicht sein. Das wird natürlich viele freuen, wenn dem denn so ist. Man kann aber auch einen Schritt weiter gehen und sagen, hier, der 1.1 Grunderwerbsteuergesetz, der greift diese Fiktionen auf. Und wir haben dann dieses Runterrutschen löst ein 1.1 Nummer 1 Grunderwerbsteuergesetz aus. Würde mir schwerfallen, tatsächlich das irgendwie unter diese Vorschrift zu fassen.
Also nur um das nachzuvollziehen, der Gedanke ist, wenn wir diese Fiktion ernsthaft so leben, dass das Grundstück dem Anteilseigner zugerechnet wird, jetzt verkaufen wir eigentlich diese Anteile unten, in denen grunderwerbsteuerlich gar nichts mehr drin ist, dann ist das aber eigentlich vergleichbar wie mit einer Direktübertragung des Grundstücks. Und dann würdest du sagen, also würdest du natürlich nicht sagen, aber dann wäre die Argumentation ganz, ganz folgerichtig gedacht, müsste das dann eigentlich eine Übertragung des Grundstücks sein, wo natürlich jetzt drin steht im 1.1 Nummer 1 und so weiter, Kaufvertrag, Auflassung, dann sagst du, wir haben ja einen
fiktiven Kaufvertrag. Fiktive Auflassung. Das muss man den Grunderwerb nicht verstehen, ja. Ich glaube, das wäre dann eine Konsequenz. Also ich habe das Gefühl in der Tat, dass der BFH das Thema wahrscheinlich nicht gesehen hat, ja, dass man dann, wenn man diese Fiktion so weit denkt, wie der BFH sie hier offensichtlich denkt, dann muss man das tatsächlich dann in die Tatbestände des 1.1 dann da reinlesen. Und wo du ja zu Recht sagst, Michael, das ist eigentlich nicht gedacht, ja, weil die Logik ist ja eine Hilfsfiktion, eine Hilfskonstruktion, die man braucht im 1.3, um letztlich da grunderwerbsteuerlich tätig zu werden. Und deswegen, ich hätte ja eher gedacht, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, ja, dass man das dauerhaft da oben zurechnet, sondern ich hätte immer gedacht, das ist eine Fiktion, um die Grunderwerbsteuer, den Grunderwerbsteuertatbestand auszulösen. Und dann ist halt fiktiv für den Erwerb, also für den Grunderwerbsteuertatbestand, geht dann halt mal das Grundstück da hoch und dann ist die Sache aber auch abgeschlossen und dann fällt das wieder runter. Schluss. So, und dann beim nächsten Mal kann es dann wieder passieren. So, und da ist halt das Problem, das hat, kann man ja sagen, als wir das hier so ein bisschen vorbesprochen haben, habe ich ja auch mit dem Kopf geschüttelt, habe gesagt, was erzählst du mir da eigentlich, Michael? Und ich meine, du kannst dir die Passage vielleicht auch mal vorlesen aus der BFH-Entscheidung, die einfach uns an der Stelle ein bisschen da wehtut, ja. Also jedenfalls wehtut zu dem, was ich gerade gesagt habe. Die ist einfach, steht dem ja in gewisser Weise diametral entgegen, diesem Fiktion nur zur Verwirklichung des Tatbestandes, ja.
Genau, also ich lese die tatsächlich mal gerade vor. Ein Grundstück gehört nicht mehr zum Vermögen der Gesellschaft, wenn es zwar noch in ihrem Eigentum steht, es aber vor dem Übergang der Anteile am Gesellschaftsvermögen Gegenstand eines Veräußerungsvorgangs im Sinne des § 1 Absatz 1 bis 3a Grunderwerbsteuergesetz war.
Ja, ich glaube, es ist gut gemeint. Jetzt kurzer Nachschub. Genau, ich glaube, es ist gut gemeint, ja. Der wollte tatsächlich der BFH, glaube ich, diese Zuordnungsentscheidung hier mal lösen und im Grunde eine Doppelzuordnung vermeiden, aber hat eben zu den Problemen, glaube ich, geführt, die wir gerade aufgezeigt haben. Ne?
Ja, genau. Also jetzt noch kurzer Nachschub. Das gab jetzt noch eine Nachfolgeentscheidung. Da hat der BFH dieses 1 Absatz 1 bis 3a etwas korrigiert, weil der 2a und der 2b, die fingieren natürlich eine Seitwärtsübertragung des Grundstücks auf eine neue Personengesellschaft, also nicht nach oben. Das hat er nochmal klargestellt. Aber das ändert in der Sache nichts. Wenn man 1.3 haben, wird es einfach schräg. Ne? Und dann sagt er ja auch, das Grundstück rutscht halt wieder runter, wenn halt deine Beteiligung unter 90% fällt und so unter die maßgebliche Schwelle.
Und was wie, ja auch Sinn rutscht, ergibt. Ja, aber wie rutscht es dann, Michael? Ja?
Genau, und wie rutscht es runter? Ja, genau. Das ist eine sehr super Frage. Also
sicher nicht tatbestandsmäßig.
Ja, ich weiß nicht, auch kein Tatbestand so far.
Nein, aber ich gehe davon aus, dass die Finanzverwaltung das jetzt einfach lösen wird. Dem Vernehmen nach soll es ja einen, ich nenne es mal, Zurechnungserlass geben in Kürze, wo dann diese Themen aufgegriffen und auch hoffentlich gelöst werden. wir haben die Themen ja auch bei den Vertretern der Finanzverwaltung adressiert. Tatsächlich hat die Finanzverwaltung auch da erstmal das Thema nicht gesehen oder teilweise nicht gesehen, weil die einfach gesagt haben, Mensch, der BfH, der will doch hier nicht an unserer langjährigen Rechtsauffassung rütteln, Mehrfachzurechnung der Grundstücke. Und war tatsächlich auch meine Meinung, aber man muss ja auch das, was der BfH hier sagt, ernst nehmen und zu Ende denken. Und deswegen, meine Hoffnung ist da wirklich, dass da kurzfristig eine Lösung
Der Zustand ist ja, in der Praxis ist der ja eigentlich nicht tragbar, weil wenn du eigentlich nicht wissen kannst, wo ein Grundstück zugerechnet wird für grunderwerbsteuerliche Zwecke, weil es eben vom Zivilrecht, was man nun mal sofort erkennen kann, wo das Grundstück zivilrechtlich liegt, abweicht und du dann noch überlegen musst, haben wir hier Gründungsgesellschafter, dann haben wir keine abweichende Zurechnung, ist hier irgendwann in der Vergangenheit, wann eigentlich, mal in 1 Absatz 3 verwirklicht worden, das ist ja eigentlich nicht mehr aufzuklären, muss man sagen. Das heißt, wenn man so ganz unbefangen auf irgendeine Struktur kommt und irgendwo sind da Grundstücke drin und man muss eigentlich erstmal die letzten 100 Jahre irgendwie aufarbeiten, ob da irgendwann mal was stattgefunden hat, was zu einer abweichenden Zurechnung des Grundstücks führt, das ist schlicht nicht praktikabel. Ich meine, das Grunderwerbsteuergesetz hat ja sowieso beschlossen, nicht praktikabel zu sein mehr, aber das setzt dem Ganzen doch die Krone auf.
Ja, absolut, aber diese Diskussion hat auch ein Gutes aus meiner Sicht. Ich würde jetzt mal gerne gerade zum 16 Absatz 4a die Brücke schlagen. Aus meiner Sicht kann der 16 Absatz 4a dann gar keinen Anwendungsbereich haben. Weil wenn ich heute Signing habe und morgen Closing, dann wird man eigentlich sagen, das sagt der 16 Absatz 4a ja, dann setzt du auf beides die Steuer fest. Und wenn du den ersten Vorgang, den auf Signing, rechtzeitig, vollumfänglich, in jeglicher Hinsicht zutreffend, also völlig überschießende Anforderungen eigentlich angezeigt hast, na, dann kriegst du diese Steuer auch zurück. Und ja, wenn ich aber sage, heute habe ich Signing, das Grundstück scheidet mit dem Signing unten aus, weil es ja oben zuzurechnen ist, und morgen habe ich Closing und löse eigentlich den 1-2a aus, dann würde ich ja eigentlich sagen, naja, zum Vermögen der Gesellschaft gehört doch überhaupt gar kein Grundstück mehr. Gar kein Thema. Ich brauche den zweiten Vorgang eigentlich gar nicht mehr anzuzeigen. Das ist natürlich jetzt nichts, was ich nicht tun würde.
Nee, weil ich ja nicht empfehlen. Auch,
na genau, weil ich ja auch einfach nicht weiß, was jetzt momentan die Wahrheit in dieser Sache ist. Aber wenn ich den BfH jedoch wieder ernst nehme und ich gehe morgen zu ihm und sage, wie entscheidest du den Fall, dann sagt, muss er da nicht zwangsläufig auch sagen, das Grundstück ist unten ausgeschieden und das Closing ist überhaupt gar kein Thema mehr. Also ich habe quasi eine umgekehrte Subsidiarität. Eigentlich sagt ja jeder, der 2a geht dem Absatz 3 vor. Und ich drehe das Ganze jetzt um und sage, ja, das ist schon richtig. So ist es im Gesetz angelegt. So steht es im Absatz 3 im Einleitungssatz drin. Aber das kann ja nur gelten, wenn auch noch Vermögen da ist, Grundvermögen.
Genau, vielleicht bevor wir sozusagen hier noch tiefer in den 16 Absatz 4a und Verbindungen zu Zurechnungen von Grundstücken einsteigen. Wir müssen ja davon ausgehen, dass unsere Hörer nicht alle solche Liebhaber des Grunderwerbsteuerrechts sind wie du, Michael. So, deswegen, vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist eigentlich 16 Absatz 4a, worum gibt es diese Vorschrift und was ist da zu beachten, auch bei künftigen Transaktionen?
Ja, absolut. Sorry, dass ich da direkt so enthusiastisch in dieses Thema eingestiegen bin. Aus diesem Thema Verhältnis 1-2 und 1-3, also ist diese, auf Neudeutsch diese Debatte um das Verhältnis von Signing und Closing entstanden. Und bisher war eigentlich immer die Auffassung so, wenn du heute, ich nehme mal einfach einen einfachen Fall, wir kaufen 100% der Anteile an einer Personengesellschaft. Und dann würden wir eigentlich sagen, so, das löst ein 1-2a aus. Das löst dem Wortlaut nach auch den 1 Absatz 3 aus, also eine Anteilsvereinigung oder eine Übertragung bereits vereinigter Anteile in dem Fall. Und dann würden wir eigentlich sagen, naja, weil ja eine Besteuerung nach Absatz 2a in Betracht kommt, brauchen wir uns um den Absatz 3 keine Gedanken zu machen. Und dann kam die Finanzverwaltung um die Ecke und hat gesagt, naja, wenn wir innerhalb von einem Jahr hier ein 1-2a erwarten, dann braucht er die Steuer für den 1-3-Vorgang gar nicht festzusetzen. Das war so die Auffassung in den Erlassen. Und dann kam der Gesetzgeber um die Ecke und hat gesagt, na, machen wir noch ein bisschen strenger. Wir setzen auf beides die Steuer fest. Und die Steuer auf den 1-3-Vorgang wird dir dann erstattet, oder auch wenn es noch nicht zur Festsetzung gekommen ist, wird nicht festgesetzt, wenn du diesen ersten Vorgang ja, komplett fristgerecht angezeigt hast. Ja, und das ist natürlich Wahnsinn, weil so eine Transaktion mit, wo 500 Grundstücke betroffen sind, ja, da muss man dann natürlich auch die Anforderungen des 20 Grunderwerbsteuergesetzes erfüllen. Und das braucht einige Vorbereitungszeit. Aktueller Fall, der Mandant sagt, ich habe keine Ahnung, wo ich die Katasterangaben herbekomme. Ist das ein Problem? Dann sage ich, ja, ist das ein Problem. Wenn Sie mich fragen, kann man diese Katasterangabe gar nicht fordern? Wenn Sie streng nach dem Gesetzeswortlaut gehen, kann ich Ihnen jetzt nicht empfehlen, diese Angabe wegzulassen. So, aber da haben wir natürlich schon ein bisschen das Problem, wie streng ist der Finanzbeamte da? Wie streng guckt der da selber drauf? Ja, und
das.
Götz.
Ich will einmal dazu sagen, also es stört mich schon, diese Art der Gesetzgebung stört mich massiv. Weil das eigentlich, weil der Gesetzgeber an der Stelle ja dem Steuerpflichtigen in einem zweifelhaften Situation, nämlich in Betracht kommen, des 1 Absatz 2a irgendwie helfen und das ein für alle Mal auflösen. Aber das tut er jetzt in der Form eines richtigen Fallenstellergesetzgebers. Also ich bin ja hier immer der Freund für irgendwie bildliche Illustrationen. Das erinnert mich, wie wenn du so einen Ryanair-Flug buchst. Ja? Du kriegst dafür 19 Euro so ein Ticket irgendwie hinterhergeworfen, aber dann sind irgendwie die Gepäckanforderungen so, dass du 200 Gramm irgendwie zu viel in deinem Handgepäck hast und kriegst 50 Euro hinterher wieder abgezogen. Was ist denn das eigentlich für ein Verständnis vom Gesetzgeber, statt einfach für Klarheit zu sorgen, hier so Normen, die einfach dazu einladen, darauf auszurutschen. Das ist
ja, absolut, ja. Bin ich total bei dir, ne? Und du kannst ja auch nicht die 1-3-Anzeige einfach nachschieben, weil du sagst, komm, haben wir jetzt nicht gesehen, schiebe ich nach, weil dann hast du es halt einfach nicht fristgerecht gemacht, ne? Das ist ja alles einfach völlig wahnsinnig, ne? Und ja, du setzt dich heute mit jemandem an den Tisch und sagst, ich kaufe dir die Anteile ab und mit Wirkung Zoom in einem halben Jahr. Ja, da musst du einfach brutal aufpassen, dass du den ersten Vorgang auch anzeigst. Also wie du sagst, das ist einfach eine richtige Falle. Ansonsten löst du da einfach doppelt Grunderwerbsteuer aus. Es sei denn halt, du argumentierst, das Grundstück ist doch unten ausgeschieden.
Das Grundstück rausgesigned aus dem Gesellschaftsvermögen.
Genau, das muss ja eigentlich so sein. Genau, das ist ja dann weg. Das, genau. Also das beim Closing ist
so,
ja
keine Grundstück
mehr da. Das ist eigentlich eine ähnliche Situation wie beim MOPEC, dass ein völlig ahnungsloser Gesetzgeber hier eine Konsequenz irgendwie für was, für eine, also eine Drittwirkung eigentlich seiner Gesetzgebung etabliert hat. Und man kann sich fragen, ist die jetzt gewollt oder nicht und was sind die Konsequenzen?
Ja, nee, auf jeden Fall, wenn man jetzt einfach mal sagt, das Grundstück ist unten ausgeschieden, dann fällt mir jetzt tatsächlich in diesem Moment gar kein Fall des Absatz 4a mehr ein. Und kann es eine gesetzliche Regelung ohne Anwendungsbereich geben? Also da würde ich sagen, eigentlich
ja, das spricht dafür, dass es vielleicht dann am Ende doch nicht so mit dem BFH ist, wie er es meint, sondern vielleicht hat ja der Gesetzgeber durch den 16.4a klargestellt, dass das Grundstück da doch wieder zurückgeht. Ja? Weil in der Tat, sonst jetzt kein Anwendungsbereich. Er ist interessant. Die Frage ist, was ist eigentlich, wenn ich in der Tat vom Timing her das verpasse? Ja, und dann ist es wirklich denkbar, Michael, dass ich dann zweimal Grunderwerbsteuer zahlen muss. Weil man muss ja wirklich sagen, das kann eigentlich nicht richtig sein. Habe ich dann wenigstens eine Chance auf eine Billigkeitsmaßnahme oder gibt es da noch irgendwas? Oder kann es wirklich dazu kommen, dass ich zweimal Grunderwerbsteuer zahle?
Also so ist das vorherrschende Verständnis, weil der Absatz 4a einfach dann nicht gilt, wenn der Vorgang nicht fristgerecht und in allen Teilen vollständig angezeigt war. Und wir haben Signing am Montag, dann haben wir einfach 2 Wochen Zeit, diesen Vorgang anzuzeigen. Jetzt haben wir Closing am Tag 15 und zeigen den dann innerhalb von 2 Wochen an. Dann haben wir es einfach verpasst. Also wir müssen ja nicht nur das richtige Finanzamt treffen, das kann ja auch auseinanderfallen bei 1-3 und 1-2a. Mal angenommen, wir haben das richtige Finanzamt getroffen, machen am Tag 16, also am zweiten Tag nach Closing, die Anzeige für den 1-2a, es ist das gleiche Finanzamt. Ja, dann sind wir einfach nicht fristgerecht.
Und wie ist das, Michael, mit den Anzeigen? Ab wann würdest du sagen, ist sie eigentlich nicht mehr so vollständig, dass es eben keine Anzeige ist? Also welche Dinge muss ich eigentlich übermitteln? Wir hatten ja gerade schon gesprochen, was mit Kataster, was muss ich eigentlich mitteilen? Ja? Und was könnte ich vielleicht weglassen? Genau. Oder kann ich einfach nur sagen, ich zeige an und bitte um Fristverlängerung?
Ja, das ist umstritten. Das machen wir natürlich rein vorsorglich immer, auch wenn wir natürlich extrem penibel sind bei der Vollständigkeit der Anzeige. Aber ich würde tatsächlich da immer sehr ausufernd tatsächlich, sage ich mal, Informationen beipacken. Die Urkunde gehört dazu. Ich lege auch immer Handelsregisterauszüge dabei, weil natürlich die Angaben über den Geschäftsführer erforderlich sind. Also alles, was mir so über die Gesellschaft einfällt, packe ich dazu. Ich hatte auch bisher noch nie das Problem, dass irgendwer gesagt hat, das ist jetzt aber mal wirklich nicht vollständig. Aber es sorgt natürlich immer wieder für Verwunderung beim Mandanten, wenn man ihm sagt, das, was in 20 steht, das brauche ich auch. Also vieles kriegen wir einfach davon abgedeckt, über Urkunde, Handelsregister,
Auszüge. Ja, aber du hast meine Frage ja noch nicht beantwortet. Und zwar, wenn ich tatsächlich jetzt davon, von den Dingen, die du genannt hast, einfach was nicht mitschicke, entweder weil ich es übersehen habe oder weil es mir einfach nicht vorliegt, ist denn die Anzeige vollständig oder nicht? Und kann ich das verlängern oder nicht?
Also grundsätzlich ist es nach Auffassung der Literatur verlängerbar, ja. Das ist aber eigentlich noch Auffassung, die aus älterer BFH-Rechtsprechung stammt, als das Gesetz auch noch anders war. Und auf die Rechtsprechung hat der BFH dann eben reagiert und gesagt, nee, das muss schon in jeglicher Hinsicht vollständig und fristgerecht sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass grundstücksbezogene Angaben, die fehlen, dem entgegenstehen einer fristgerechten Anzeige. Sicher beantworten lässt sich diese Frage aber momentan nicht. Also man sollte schon, wenn man weiß, dass eine Transaktion ansteht, anfangen, grundstücksbezogene Angaben zu sammeln. Das liegt auch einfach daran, wenn die Finanzverwaltung dann nachher da ihren die Feststellung über den grunderwerbsteuerbaren Vorgang macht, dann muss sie einfach alle Grundstücke da drin haben. Wenn ein Grundstück fehlt, dann kann sie nicht einfach den Bescheid ändern und sagen, jetzt schiebe ich mal das eine Grundstück nach, sondern sie muss einfach einen komplett neuen Bescheid erlassen. Und das ist natürlich auch ein Thema, was bei der Finanzverwaltung gerade dazu führen könnte, dass sie sagt, nö, also wenn da ein Grundstück fehlt, dann ist es nicht vollständig, ich muss einen komplett neuen Bescheid erlassen und dann sind wir raus.
Das scheint eine gute Stelle, einen Schnitt zu setzen und tatsächlich hier wie angekündigt den Podcast in zwei Teile zu schneiden und wir machen mit der zweiten Hälfte später weiter.